Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2024 mit dabei. Diesmal geht es ums Thema Lernen und zwar das Lernen mit Simulationen und mit Spielen. Darüber habe ich mit Andreas Wübeke und Johanna Maduch gesprochen. Sie beschäftigen sich viel mit diesem erfahrungsbasierten Lernen. Wir haben uns darüber unterhalten, welche Ergebnisse man damit erzielen kann, in welchen Anwendungsfällen es funktioniert, wie diese Simulationen weiterentwickelt werden und warum das gerade fürs Management interessant ist. Mich würde natürlich auch interessieren, wie ist eure Meinung dazu? Nutzt ihr solche Simulationen bei euch im Unternehmen oder im Team? Hast du schon mal so ein Spiel mitgespielt? Und was waren deine Erfahrungen? Schreib mir dazu gerne auf Social Media in den Kommentaren oder per E-Mail an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Eine Sache habe ich vorweg noch. Ich werde immer wieder gefragt, wie bereitet man sich eigentlich am besten auf die AST-Kopieprüfung vor? Und da gibt es jetzt eine neue coole Möglichkeit, die ich euch gerne vorstellen möchte, nämlich den AST-Kopie-Prep von A4Q. Das Ganze ist ein KI-basiertes Online-Tool, das dich individuell auf die Prüfung vorbereitet mit ganz vielen Fragen, Performance-Tracking, individuellem Training, Feedback durch die KI und du kannst üben, so viel du willst und siehst genau, wo du stehst und was dir noch fehlt. Sehr spannende Sache finde ich. Probier das doch mal aus unter swt.fm/istqb. Den Link gibt es auch in den Shownotes und schreibt mir auch gerne mal, wie ihr das Tool findet. Hallo Johanna, hallo Andreas, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön, Regie.
Ja. Freut mich dabei zu sein, ja.
Ja, sehr fein. Wir sind ja hier am QS-Tag 2024 in Frankfurt. Die Keynote ist gerade durch, die ersten Tracks laufen und wir nutzen die Zeit hier für die erste Podcast-Aufnahme hier. Und Andreas, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, zufälligerweise jetzt wieder über den Podcast getroffen.
Ja, sehr schön, freut mich sehr.
Ja, freue ich mich auch. Und ihr habt ja ein ganz spannendes Thema, was ihr hier auch präsentiert und was euch ja jetzt auch die Wochen begleitet hat. Und zwar das Thema Lernen und wie lernt ein Team, wie kann das funktionieren? In verschiedenen Bereichen. Ich will gar nicht zu viel verraten. Worum geht es denn da?
Ja, ich fange vielleicht mal an und Johanna, du ergänzt. Lernen ist, also eine Agilität oder Transformation zur Agilität ist ja immer ein Thema, wo sich viele Menschen oder viele Organisationen mit beschäftigen. Und ich bin dann irgendwann mal auf eine Möglichkeit getroffen, wo eine Simulationsumgebung entstanden ist. Das ist ein belgisches Team, was das gebaut hat. Das Okaloa Flow Lab heißt das. Und habe das A erstmal selber gelernt, wie man damit umgeht und B dann festgestellt, man kann wunderbar Menschen sozusagen das in ihre Hände geben, um das selber zu erleben. Anstatt, dass ich einen Vortrag halte und sage, hey, ich erkläre euch jetzt, warum ist es gut, ein VIP-Limit zu setzen, warum ist es gut, ein T-Shape-Profile im Team vielleicht haben zu wollen, sondern ich kann denen wirklich lebend am lebenden Objekt zeigen, das ist, wenn ich klassisch Projektmanagement betreibe, das ist es, wenn ich agil mache. Und das sind die Unterschiede. Und das funktioniert zum Beispiel unter anderem extrem gut mit Managern, weil wir bedienen uns dabei quasi Ideen aus dem Sporttraining. Also ich setze Umgebungsvariablen fest. Beim Fußball ist zum Beispiel so, ich sage One-Touch-Football und dadurch lernen die Mitspieler höhere Passgeschwindigkeiten auf kleinem Raum, damit sie das später im Spiel einsetzen können. Und wir sagen auch hier, wir setzen bestimmte Rahmenbedingungen, dann dürfen die Mitspieler sich darin bewegen und ausprobieren. Das ist so die Grundidee dahinter und das funktioniert einfach viel schöner, weil es nämlich das nicht den rationalen Teil des Verstandes adressiert, sondern die Intuition.
Ja.
Durch das selber ausprobieren in den Händen halten.
Ja, ja.
Genau.
Und welche Themen adressiert ihr da genau? Also Agilität?
Genau, sehr zentral das Thema Agilität. Also wie kann man mit Agilität und agilem Projektmanagement ansetzen, denn Verbesserungen in den eigenen Arbeitsfluss herstellen, in der Qualität, in all diesen Themen. Und wir möchten diese Mechanismen, die dahinter stecken, die möchten wir transparent machen. Und warum die überhaupt funktionieren und warum dadurch ein Vorteil entsteht.
Und wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen für ein Team? Also ich habe jetzt mein Team, wie kommt das jetzt, wie dockt das an diese Simulation, wie läuft das ab?
Also ich habe das Spiel in den Vorlesungen kennengelernt bei Professor Wübeke und ich fand es da sehr faszinierend. Ich habe auch schon im Bachelor viel mit Projektmanagement und auch mit klassischem Projektmanagement und man beginnt auch erstmal mit einer klassischen Simulation im Okaloa Lab Und man hat viel immer gehört und man hat vielleicht auch in einzelnen Uni-Projekten und auch als Werkstudent schon mit einigen Sachen Kontakt gehabt und ist dabei gewesen, aber dann wirklich eher konzentriert auf diesen Flow, dieses Spiel zu spielen. Also es ist ein Brettspiel.
Mhm.
Mittlerweile gibt es auch eine digitale Version,
mhm.
Die, glaube ich, erarbeitet wird. Und es sind hier und da auch, ist ja halt eine Simulation, bestimmte Prozesse vereinfacht und man konzentriert sich wirklich dadurch, bestimmte Work-Items, also Karten, über das Brettspiel zu bewegen und halt immer in jeder Runde bestimmte Zahlen und Statistiken fest und kann diese halt am Ende vergleichen. Man tauscht sich über die Erfahrungen aus, man sieht, je nach Thema, es gibt verschiedene Versionen des Spiels. Wir haben ja dann jetzt zwei weitere entwickelt und werden die auch noch weiterentwickeln. Mhm. Mit der Erfahrung kommt immer Neues dazu. Und dann spielt man dieses Spiel durch, hat die Zahlen, vergleicht am Ende. Und dann kann man als Team auch mal sagen, dass halt gerade am Lernen ist. Ich möchte das und das ändern am Flow. Und anstatt dann in der Vorlesung das zum Beispiel nur theoretisch durchzukauen, ändert man das einfach mal. Und vielleicht sagt ein anderes Team, wir sind der anderen Meinung. Und man ändert das anders. Und man spielt es einfach mal durch.
Mhm.
Und guckt, wie es funktioniert, wie die Statistiken aussehen. Und je nach Fokus leitet dann halt auch der Spielleiter auf bestimmte Themen hinzu, dass man da dann auch auf bestimmte Erkenntnisse weiter zuläuft. Oder wie beim VIP-Limit gibt es dann auch eine Empfehlung. Ein Team spielt drüber, eins drunter, eins hat vielleicht gar keins. Und man guckt einfach mal, was passiert, ohne vorher 10.000 Mal zu überlegen, was ist es, und dann schon, also man darf einfach mal Fehler machen und es darf einfach mal schief gehen.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Genau, es sind 5 Mitspieler quasi pro Simulationsbrett, ne? 4, die in einem Team arbeiten, ein Projektleiter am Anfang und dann, der führt man Simulation durch. Und ich sag mal, wenn man sich so einen halben Tag in Summe Zeit nimmt, kann man eine klassische und eine agile Simulation durchführen. Und diese Wirkmechanismen von den agilen Methoden kann man dazwischen dann erarbeiten. Also ich habe tatsächlich in dem Kontext auch das Lernen umgestellt. Wir fangen immer mit einer praktischen Simulation an, machen eine Retrospektive auf dem, was wir erlebt haben, also auf den Statistiken etc. Und dann erarbeiten wir uns dann die Theorie dahinter.
Mhm.
Also was ist denn da eigentlich jetzt gerade passiert? Und warum ist da was passiert, was wir vielleicht nicht wollten? Und dann ändern wir die Parameter und simulieren nochmal.
Mhm.
Aber die Parameter, die wir selbst beeinflussen können. Also wir setzen uns zum Beispiel ein Work-in-Progress-Limit.
Mhm.
Die Ereignisse, die passieren während der Simulation und der Zufall, der bleibt gleich.
Ja.
Und dann schauen wir wieder, ist das Ergebnis besser geworden, schlechter geworden? Und das ist ein total intensives Erlebnis. Und man kann immer bei den Leuten, mit denen man das macht, also es sind nicht nur die Studierenden, sondern auch gerade Management-Umgebung, sehen, wie der Groschen fällt.
Mhm. Es ist spannend, weil du sagst, dass ihr das nachher reflektiert. Das ist ja im Prinzip eine Retrospektive, die ihr macht dann danach noch. Ne? Also da geht es ja auch darum, was haben wir gut gemacht, was nicht so gut und wie kann man es anpassen und das noch in dieser simulierten Umgebung und dann das neu zu spielen, ist natürlich total spannend.
Ja, also es ist wunderbar und ich merke auch immer, dass sich das Wissen gerade bei den Studierenden viel besser verfestigt. Also wenn man so arbeitet, als wenn man denen sagt, hier ist hinter der Slide Deck, lernt jetzt das Slide Deck für die Klausur, sondern diese Mechanismen, wenn man die einmal darüber verstanden hat und selber erlebt hat, ist das Wissen deutlich besser verankert. Also das ist auch das Feedback, was ich bekomme.
Ja. Jetzt, du hast erwähnt, es gibt mehrere Versionen. Mhm. Mittlerweile, worin unterscheiden sich die? Was ist da die Differenzierung?
Also wir haben jetzt zum Beispiel 2 Bereiche entwickelt. Andere Versionen sind dann auch eher, dass man verändert ja nach und nach. Also man beginnt mit klassisch, dann spielt man agiler. Einige Änderungen bleiben dann quasi immer bestehen also bei uns war es dann in der Vorlesung mit dem Fortschreiten des Wissens. Und so am Anfang ist halt der Projektmanager mit drin. Später wird der durch andere Rollen ersetzt oder ist fast gar nicht mehr mit drin.
Mhm.
Wir haben ja dann auch Scaled Agile
genau.
gespielt.
Oh.
Und so je nachdem, worauf man sich fokussiert oder welche Version wird dann halt angepasst und in dieser Versionierung ändert man dann die Spielregeln so nach und nach, dass man zu einem immer besseren Lernergebnis kommt. Also beim Timeboxing haben wir einfach mal auch mit dem Constraint Time gearbeitet und da haben wir dann auch bestimmte Sachen aus dem Basisprozess rausgenommen, damit das Team etwas schneller agiert und auch da eine gewisse Eigendynamik entsteht. Vorher hat das Team, also sollte schon zumindest die klassische und agile Version mal gespielt haben. Man mischt halt die Teams komplett neu und durch diesen Constraint Zeit hat man dann diese Teamentwicklung und mit den Schätzungen. Und beim anderen Version haben wir dann eher etwas, nicht den Constraint, wie oft man etwas wiederholt, Also vorher waren es immer 10 Mal, dann jetzt die Zeit 5 Minuten, sondern wir haben verändert, dass wir etwas hinzugefügt haben. Beim Continuous Improvement sind es einfach die Fehler hinzugefügt. Vorher gab es Blocker, aber in den Work-Items selber, also wir haben Fehler simuliert, es sind keine echten Fehler, die man entdecken muss, es ist eher statistisch hinzugefügt, mit dem man dann arbeiten muss, wo man überlegen muss, wann teste ich, wann nicht, wie viel teste ich. Ist mir es wert, vielleicht um mehr am Ende fertig zu haben, einfach mal ein Testen mehr zu überspringen. Und so gibt es einzelne unterschiedliche Versionen.
Die kann ich alle halt auch miteinander mischen. Ich kann mal sagen, möchte ich ganz viel testen? Was passiert eigentlich, wenn ich sehr, sehr viel früh teste? Ist das am Ende für den Arbeitsfluss positiv? Oder ich sag mal, das ist mir jetzt gerade mal in der Simulation nichts wert. Ich lasse das Testen weg und schaue mir mal an, was passiert damit am Ende? Oder ich versuche mal ein Team, wenn es darum geht, man sagt ja im agilen Umfeld immer, ich will ein Team mit einem sogenannten T-Shaped Profile haben, also mit sehr breit aufgestelltem Wissen. Und es gibt eine Kompetenzsimulation, wo ich sage, ich kann mich mal darauf fokussieren, auf maximales Lernen im Team auszurichten. Oder auch sagen, ich fokussiere jetzt mal auf maximales Expertentum und schau mal, was das mit meinem Prozess macht. Also mal diese Werte, die man immer so vor sich herträgt, ich will ein T-Shape, ich will WIP-Limit, ich will das und das alles haben, weil das agil ist. Ja, ist ja schön. Aber das versteht man nicht dadurch, dass ich es auf eine Folie schreibe.
Ja, ja.
Sondern ich erlebe das dann da. Und ich kann es simulieren. Ich kann von einem Extrem ins andere gehen und herausfinden, wie wirkt sich das aus, konkret.
Ja.
Und das ist schön. Das ist richtig gut.
Wenn ich das jetzt als Team spiele, sagst 4, 5 Leute oder so, die da jetzt zusammenkommen, dann habe ich trotzdem noch einen Spielleiter, der das so ein bisschen auch begleitet, dass das da nicht irgendwie...
Nein, man bekommt eine Einführung natürlich am Anfang und man wird die ganze Zeit begleitet. Also ich mache das mit maximalen Gruppengrößen von 30 aktuell, das ist schon recht viel. Für die skalierte Simulation braucht man sowieso um die 15 bis 20 Leute, weil man hat dann, wir simulieren dann meistens mit 3 Teams, also 3 Scrum-Teams und ein übergreifendes Board, was dann halt die Skalierung entspricht. Und dabei gehe ich dann auch dahin und mache mal so Simulationen wie, wir haben jetzt mal ein völlig agil arbeitendes Team, dann haben wir ein klassisch arbeitendes Team, weil das macht zum Beispiel die Hardware. Die einen machen die Software, die anderen machen die Hardware. Das ist ja das, was man auch klassisch so hat in eingebetteten Systemen, dass man sagt, die Hardwareentwicklung läuft meistens nicht so Scrum-basiert, sondern nur die Software. Und da mal zu schauen, wie ist da die Dynamik. Und dann arbeiten wir uns auch wieder Prinzipien, wie kann ich das denn verbessern? Wie kann ich den Arbeitsfluss verbessern an der Stelle?
Was sind denn da so eure Erfahrungen? Ich habe auch so ähnliche Spiele schon auch zweimal gemacht und da steckt auch einiges an Konfliktpotenzial drin, was so unterschiedliche Sichtweisen angeht, wenn man das spielt als Team. Wie sind da so eure Erfahrungen? Bricht sowas auf oder...
Also jetzt aus meiner Beobachtung bei den Studierenden geht das ziemlich gut, weil hier hat man noch die Situation, viele von den Studierenden sind ja noch nicht gebrandet, sage ich mal, aus der Realität. Aber du hattest das in deiner Familie ja auch ausprobiert, mit erfahrenen Projektleitern, die dann teilweise auch sich anders verhalten als erwartet, würde ich jetzt mal sagen.
Für meine Masterarbeit habe ich erstmal gesagt, ich leite jetzt erstmal selbst so diese beiden Basisversionen und im Freundeskreis hatte ich dann mal rumgefragt und da sind auch einige schon länger im Projektmanagement tätig, teilweise auch eher im klassischen Projektmanagement und es war sehr interessant, die durch das Spiel zu leiten und zu sehen, wie Entscheidungen getroffen wurden. Also ich konnte selbst beobachten, als ich es gespielt habe, haben wir ganz andere Entscheidungen getroffen, teilweise auch ganz andere Prioritäten gelegt, wodurch wieder die Ergebnisse in diesen ersten klassischen und agilen Basisversionen total anders waren. Ich habe auch das Feedback bekommen, dass es gerade für die beiden klassischen Projektmanager tendenziell eher sehr interessant war, mal dieses Agile auch zu spielen. Haben auch beide ihre Vorurteile so ein bisschen gehabt. Also so dieses, man wusste, was es ist, aber es war auch so ein bisschen, plant man denn dann überhaupt noch und wie ist das denn? Und war sehr spannend zu sehen. Die haben sich aber zum Glück einfach drauf eingelassen und das einfach mal mitgespielt. Wie das dann auf deren Praxis, ich bin auch der Meinung, die beiden sind in Bereichen, wo das Klassische auch eher sinnvoll ist, da gibt es ja unterschiedliche Einsatzbereiche, aber solange man sich drauf einlässt und das Schöne ist, die haben halt auch gesagt, wir testen es einfach mal. Man sitzt da und man spielt eine halbe Stunde und hat am Ende die Zahlen und ich finde, darüber kann man dann auch schon viele Diskussionen einfach mal lösen, indem man es einfach mal macht.
Das ist sowieso das Schöne. Ich habe hier eine sichere Umgebung. Ich gefährde kein Projekt, ein konkretes Projekt, da ist Simulation immer toll. Mhm. Ne? Und darauf lässt man sich dann auch mal ein. Und ich sag mal, dass ich mal so eine Gruppe einen Tag rausziehen kann und die dann mal damit konfrontieren kann. In der Simulation lassen sich Leute auf vieles ein oder auf einen Versuch mal ein oder sowas. Studierende sind da sehr offen, habe ich festgestellt, aber die sind auch noch nicht so gefüllt mit Wissen aus der Praxis. Ich habe das ja auch mit sehr vielen Managern schon gemacht, also auch mit Gruppen aus Unternehmen und gerade mit Top-Managern auch. Für Top-Manager war das auch hochgradig spannend, weil die sind ja häufig, also da ist ja häufig ein Disconnect zwischen den Leuten, die agil im Unternehmen arbeiten und den Top-Managern die vielleicht mal zum Review kommen. Mhm. Die kommen, dann tauchen dann auf, gucken sich das an und sind dann wieder weg. Ja. Die sind ja nicht Teil dieses Zyklus. Die machen kein Review, die machen keine Retro, die machen kein Planning mit, die sind nicht in diesen Mechanismen involviert. Aber haben vielleicht auch teilweise nicht das Verständnis dafür, weil ein Klassiker ist immer, wir sollten ja das Pull-Prinzip beinhalten hier. Die Teams ziehen sich die Arbeit.
Ja.
Ein klassischer Manager würde sagen, ja, aber dann legen die sich hier in die Hängematte. Ne? Ja. Wenn ich denen erlaube, so viel zu ziehen, wie sie wollen, dann kann ich ja gar nicht mehr hier Druck machen quasi. Ne? Ich meine, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das sind Dinge, die ich schon gehört habe und die ich schon erlebt habe. Aber wenn man ihm dann über die Simulation beibringen kann, dass dieses Pullen einfach den Arbeitsfluss so viel verbessert, dann bekomme ich ja mehr Verständnis an der Stelle dafür, warum der Mechanismus sinnvoll ist. Und das ist der schöne Effekt in dem Kontext. Also mit Managern kann man das auch sehr gut spielen, muss ich wirklich sagen. Also
ich finde es sehr spannend, dass man da auch mehr Verständnis, gerade von diesen Rollen auch dass man das da reinbekommt. Mhm. Wie ist denn da, wenn du sagst, Manager, auch die Offenheit? Ich meine, ich kenne das manchmal, es gibt ja zum Beispiel Lego Serious Play, da sagen dann manche, Gott, was sind wir denn da? Ne? Die das gemacht haben, finden es meistens cool, aber so, es ist davor schon eine Scheu, wir spielen jetzt was. Ne?
Deswegen versuche ich immer den Begriff Simulation erstmal zu verwenden, bevor die Würfel dann auf den Tisch kommen. Ja. es sieht, finde ich, wenn man es mal vergleicht mit Lego Serious Play, dann ein bisschen, sage ich mal, professioneller da aus, weil es halt nicht Lego ist, sondern so eine dedizierte Umgebung dafür. Mhm. Aber es ist schon auch da, man braucht Überzeugungs-Know-how dafür, um die da hinzubringen. Wenn sie sich erstmal darauf einlassen, habe ich bis jetzt immer sehr positive Erfahrungen gemacht.
Ja, ja.
Gerade auch, weil man fängt an, man simuliert, man erarbeitet sich das Ergebnis gemeinsam und dann geht's weiter. Also es ist eher hat einen Workshop-Charakter, das Ganze zusammen. Und man braucht aber auch einen sehr erfahrenen, starken Trainer, der das schon mehrfach gemacht hat, gerade wenn es um Manager geht, weil die stellen manchmal sehr grundsätzliche Fragen und da muss man auch sehr grundsätzliche und klare Antworten drauf haben.
Ja. Das ist etwas, das kenne ich auch, habe ich auch mitbekommen, wenn ich das mit Testern gespielt habe. Also so letztens gerade erst auf seinem Retreat gewesen, wo wir auch mal sowas gespielt haben. Und Tester sind ja sehr kritisch, ne? Und die zerrupfen einem sofort alle Regeln und alle Zettel, wenn da in einem Zettel steht, jetzt passiert das und dann, da fehlt hier was, das können wir so nicht machen und so. Also da braucht man schon, glaube ich, auch einen Spielleiter, der einfach Seniorität ausstrahlt und dann auch die Sache im Griff hält und sagt, okay, wir gehen weiter. Ne? Weil es natürlich, ich denke, es ist halt auch nicht perfekt und deckt nicht alles ab, sondern man hat halt Ecken und Kanten, es ist einfach
eine Simulation, damit werden Sachen ausgeklammert.
Ja. Aber es ist auch immer schön, gerade wenn dann so ein Punkt kommt, muss man ja passend reagieren und zum Beispiel sagen, ja, jetzt will man uns natürlich überlegen, den Punkt, den ihr gerade kritisiert, wie können wir den jetzt in die Realität übertragen?
Ja. Ja,
weil die Simulation ist immer eine Reduktion der Wirklichkeit, also da werden Dinge abstrahiert mit Absicht, weil wir wollen ja Effekte zeigen. Also die vielleicht vorher gar nicht sichtbar sind, weil die Realität sie überdeckt. Oder wir kommen gar nicht zum eigentlichen Root Cause.
Ja. Ja,
weil wir sehen zwar, der Klassiker ist, das mache ich ganz am Anfang bei dem klassischen Projektmanagement-Simulation. Das Ergebnis ist eigentlich nachher bei der Simulation, es ist, das ganze Board ist voller Karten, alles ist halb fertig und ganz viel ist auch blockierte Arbeit. Also es ist eine sehr frustrierende Situation. Die Simulation ist auch so angelegt, dass das so passiert, um einfach ein Extrem zu zeigen. Und dann mache ich die Retrospektive. Und in der Retrospektive ist es ganz oft so, dass die Teammitglieder sagen, ja, aber es kommt viel zu viel Arbeit rein und diese Blocker kommen viel zu oft, die Wahrscheinlichkeit ist zu hoch dafür und so weiter. Das ist dieses schöne Blame-Game. Ich richte mich nach außen und sage, wenn nur die Leute um mich herum, also das Management gibt mir zu viele Aufgaben und zu viel blockiert, das kann gar nicht sein. So oft passiert das doch gar nicht in der Realität. Ja, die gehen halt los und dann versuchen die Umgebung, diese Regeln zu attackieren und sagen, das sind die Gründe, warum ich nicht performen kann. Passiert ja in der Realität gerne auch. Ne? Also ich sage, hier, das andere Team, das liefert nicht. Ne? Und ich versuche dann, das ist meistens das Ergebnis der ersten Retro. Und mein erster Punkt ist dann, mit den Leuten erstmal hinzugehen und zu sagen, wie mache ich denn eine richtige Retro? Mhm. Also wie gehe ich denn eigentlich hin und fokussiere mich auf das, was ich in Händen halte als Änderungspotenzial? Weil sie gar nicht im Blick haben, ich könnte die Art und Weise, wie ich arbeite, verändern, um damit die Performance meines Teams drastisch zu erhöhen.
Ja.
Und das sehen sie dann nachher in der zweiten Simulationsrunde, dass sie quasi 50% schneller abarbeiten können, obwohl sich weder die Wahrscheinlichkeit der Blockaden noch die Ereignisse werden weniger. Mhm. Also die Karten werden weniger. Aber es kommt mehr raus.
Ja.
Und das Board ist leerer und es fühlt sich besser an.
Ja.
Ich frage auch immer explizit, fühlt sich das anders an? Mhm. Wie ist euer Gefühl als Team?
Mhm.
Und das ist auch so ein Punkt, warum ich das immer nur in Präsenz spiele, weil diese Teamdynamik, das Zusammensitzen am Brett, das macht eine Menge mit den Leuten.
Ja.
Das ist wichtig, also als Lernergebnis.
Ja.
Ja, bitte. Man merkt auch, wie unterschiedlich Teamdynamiken sein können.
Ja.
Also das, als wir die verschiedenen Versionen getestet haben, gab es da auch sehr unterschiedliche Teams mit sehr unterschiedlichen Ambitionen. Und dann auch vor Ort zu sehen und darauf reagieren zu können, ich glaube, das hätte man online gar nicht so gut abgreifen können.
Ja, verstehe. Mhm. Ja. Jetzt habt ihr ja gesagt, auch die Lernerfahrung ist einfach auch eine andere. Mhm. Also das ist etwas, was ich immer wieder bei diesen Spielen so ein bisschen auch als Vorurteil höre oder als Simulation, wenn man so nennt. Ja, das ist ja nett, da haben wir einen schönen Workshop, nette Zeit, paar Häppchen Kaffee dazu. Bringt denn das was? Jetzt kommt er ja auch aus einer wissenschaftlichen Ecke. Habt ihr da auch mal das evaluiert, was vielleicht auch mit den Studierenden, also lerne ich wirklich mehr, als wenn ich mir jetzt eine Vorlesung anhöre oder einen Kurs besuche oder sowas? Gibt es da Informationen?
Das ist ja erstmal meine eigene Evaluation, wo ich gemerkt habe, das sieht man nachher an den Noten, die dann passieren. Ne?
Ja.
Also die Studierenden behalten den Stoff sehr viel besser, wenn man das praktisch macht. Also ist meine Erfahrung jetzt dahinter. Und das Zweite ist, es gibt auch wissenschaftliche Abhandlungen dazu, die zeigen, dass dieses Constraint-Led Learning, also was da drunter steckt, einen sehr positiven Effekt hat. Also das kennt man, daher kommen ja diese Sportmethoden, wo man, sage ich mal, in der Trainingsumgebung versucht man die Dinge halt umzusetzen, dass gewisse Automatismen irgendwann greifen und dadurch ist das Wissen besser verankert.
Mhm.
Ja, und eine Vorlesung geht erstmal nur durch die Kognition. Ja, ich sehe das, mein Rational, also da gibt es immer dieses schöne Bild, meine Intuition ist ein großer Elefant und ich bin, mein rationales Brain sitzt oben drauf auf dem Elefant und versucht das Ding irgendwie zu steuern. Aber das mitnichten ist das der Fall den ganzen Tag. Also wir laufen eigentlich fast den ganzen Tag auf Autopilot als Menschen. Weil das Gehirn ist sehr teuer im Unterhalt und ich muss das, ne, durch Automatismen versuche ich den ganzen Tag so zu machen, wenn es geht. Deswegen kann ich diese Intuition durch dieses haptische, durch das Anfassen sehr viel besser adressieren und die Kognition folgt der Intuition sehr stark.
Mhm.
Also damit habe ich eine Abkürzung quasi in den Menschen hinein, in das Lernen hinein, die ich sonst nicht kriegen würde.
Ja.
Aber dafür gibt es auch, auch ein schönes Buch in der Richtung.
Ah ja. Jetzt hat, wenn jetzt jemand so auf die Idee kommt, das will ich jetzt auch mal machen. Wie kommt man denn da jetzt dazu?
Einfach Bescheid sagen.
Also einfach dich kontaktieren.
Einfach mich kontaktieren. Ich mache das auch im Kontext Industrie. Ich mache das gerne.
Mhm.
Einfach, weil dieser Kontakt in die Industrie ist ja für mich auch von der Hochschulseite aus interessant, um rauszufinden, welche Probleme haben die da eigentlich?
Ja.
Was entsteht da eigentlich? Und ganz ehrlich, ich finde, es ist eine ganz wichtige Mission, denn alle reden immer noch über Agil oder ist Agil schon vorbei oder wie auch immer.
Ja.
Aber es ist so ein hochindividuelles Thema für jede Organisation, was die da brauchen. Und das muss man dann auch während der Simulation adressieren. Und meine Erfahrung ist gerade, Management braucht mehr Unterstützung, das zu lernen und zu verstehen. Also einfach kontaktieren. Wir finden immer eine Möglichkeit, das zu machen.
Ja.
Und das macht auch aus meiner Sicht, mir macht das unglaublich Freude, weil man sieht immer, wie die Groschen fallen bei den Leuten, wenn sie das spielen.
Das ist immer das Schönste, man merkt, das hat auch einen Effekt dann natürlich.
Ja. Also wenn da Verständnis plötzlich entsteht, das ist das, was mich persönlich sehr glücklich macht.
Ja. Habt ihr denn für diese nächste Version des Spiels noch eine Vision oder was da jetzt noch fehlt oder was ihr schon verraten dürft?
eine Vision?
Ja, also es sind einige Aspekte der, aus dem agilen Kontext, die fehlen aktuell in der Simulation, definitiv. Deswegen die versuchen wir so ein bisschen nach und nach zu erarbeiten. Mhm. Das war jetzt hier ein Schritt und ein zwei Bausteine zeigen wir ja auch am Software-QS-Tag dann so ein bisschen. Ist gar nicht so einfach, das darzustellen. Ja, am besten baut man das Spiel auf und lässt die Leute spielen. Ja. Aber in so einer Veranstaltung ist das am allerschwierigsten.
Ja, klar.
Aber wir sind auch tatsächlich da im Kontakt mit den Machern, also mit den Machern des eigentlichen Okaloa Flow Labs. Die sind da auch sehr interessiert dran, auch am Austausch. Die bringen auch Ideen mit rein, die man sich angucken könnte. Und deswegen, also ich kann jetzt gar nicht konkreter sagen, was noch an Themen kommt. Aber wir versuchen uns diese agilen Mechanismen oder Werkzeuge und Methoden zu nehmen und die irgendwie in diese Simulation einzubauen. Damit man nicht einfach nur eine Folie schreibt, ihr solltet immer Timeboxen halten, weil Timeboxen helfen dabei, Zeitlimitation hilft dabei, Zeitverschwendung einzudämmen. Ja, aber ich kann es erleben.
Ja.
Ja. Also ist so ein Punkt. Ne? Ja. Und das gibt ja noch mehr Aspekte der Agilität, wo das vielleicht auch der Fall ist.
Super. Liebe Johanna, Andreas, vielen Dank, dass ihr hier wart im Podcast und das mal vorgestellt habt. Ich finde es spannend, mal einen ganz anderen Zugang auch zu lernen, als Simulation das mal durchzuführen. Finde ich ganz toll. Möchtest du auch mal probieren? Vielleicht komme ich mal rum. Und ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am QS-Tag und viel Erfolg bei eurem Vortrag dann.
Dankeschön, Richie. Auf bald.
Danke. Ciao.
Tschüss.